Kundenzufriedenheit ist das oberste Gebot, Leute. Je komplexer die Anforderung an das Produkt oder eine Dienstleistung, zum Beispiel Software, desto mehr Spielraum gibt es zwischen den jeweiligen Erwartungen. Kennen wir vielleicht alle. Ich habe gedacht, das ist mit drin. Was? Ich habe gedacht, Sie wissen, dass das nicht mit drin ist. Und irgendwie haben beide recht, aber definitiv ist da was schiefgelaufen. Und deswegen sprechen wir heute über die Kundenglücklichkeitsmach-Wunderwaffe. Mein Name ist Birgit und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Kundenzufriedenheit, nämlich mit meiner persönlichen Kundenglücklichkeitsmach-Wunderwaffe. Ja, das könnt ihr ruhig dreimal hintereinander schnell aufsagen, dann bekommt ihr einen Preis von mir. Ich habe dazu einen zauberhaften Kollegen bei mir zu Gast, das ist Tassilo Kubitz. Mit dem rede ich darüber, der hat richtig Ahnung davon. Tassilo, schön, dass du da bist. Magst du dich bitte kurz selber vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, vielen, vielen Dank, Birgit. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin eigentlich Physiker, Meteorologe, um genau zu sein. Ja, jetzt denken wieder alle wieder an Wetter und Klima. Mhm. Ja, komplexe Systeme reizen mich auch immer noch, aber seit 25 Jahren eher im Umfeld von IT. Dort findet man die nämlich auch. Komplexe Systeme, Vernetzung von Systemen, von Menschen. Und so hat es mich vor 10 Jahren zur Aquinet am Standort Berlin gebracht. Und insofern sind wir im wahrsten Sinne Schwestern untereinander.
Ja.
Und wir in Berlin machen individuelle Softwarelösungen. Das heißt, wir bauen immer das fehlende Puzzlestück für einen größeren Geschäftsprozess. Manchmal ist das fehlende Puzzlestück ein ganzes Produkt für unsere Kunden. Entweder setzen sie das intern ein oder aber verkaufen es sogar weiter, aber im Businessumfeld unterwegs. Und bei der Aquinet in Berlin, bei der TechEd Spree, leite ich das Competence Center Projektmanagement. Das ist also eher ein bisschen strategisch. Könnte das auch so als Projektmanagement Office betrachten. Den Namen haben wir zwar nicht, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Hab da wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Aber ich bin ja auch einer, der sehr praktisch ist. Das heißt, hemdsärmlich. Ich bin auch operativ unterwegs und deswegen bin ich auch Projektleiter in eben diesen schönen, spannenden, komplexen Projekten rund um Kundenentwicklungen.
Genau, genau. Glückliche Kunden, das wollen wir alle. Glückliche Kunden, das ist das oberste Ziel. Und ich habe dich zum Podcast eingeladen zu dem Thema glückliche Kunden mit dem Kano-Modell. Das ist jetzt meine Überschrift. Da bist du jetzt einfach drunter gefangen. Das Kano-Modell im Groben. Für den einen oder anderen, der es schon kennt, okay, für die, die es noch nicht kennen, wenn man so im Internet mal nachliest. Das Kano-Modell der Kundenzufriedenheit, es beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Erreichen bestimmter Eigenschaften eines Produktes, einer Dienstleistung und der erwarteten Zufriedenheit von Kunden. Das ist sehr schön. Kannst du uns das bitte nochmal in richtig schön und nachvollziehbar erklären? Was ist das Kano-Modell für dich?
Also für mich ist das Modell das, was du am Anfang bei der Einleitung gesagt hast, das ich aber noch nicht dreimal aussprechen kann. Aber das ist so ein Kern. Es ist ein Kern, womit man die Kundenzufriedenheit versteht und quasi auch seine Aktivitäten in einem Projekt dagegen ausrichten kann. Also das Modell ist schon recht alt. Noriaki Kano hat das vor langer Zeit gemacht. Und er hat das
in den 70ern, ne?
Genau, ganz einfach gemacht. Mhm. Indem er gesagt, wie du schon gesagt hast, wir unterscheiden die Zufriedenheit eines Anwenders, einer Anwenderin in Relation oder im Zusammenhang mit den realisierten Qualitätseigenschaften. So, so weit, so gut. Mhm. Aber das Modell macht quasi 3 verschiedene Merkmale aus.
Aha, die jetzt kommen Basis, wir, jetzt gehen wir ins Eingemachte,
genau,
ne?
Genau. Es gibt Basismerkmale, es gibt Leistungsmerkmale und es gibt Begeisterungsmerkmale. Und die unterscheiden sich alle sehr, sehr deutlich, ja?
Mhm. Können wir das am Beispiel von keine Ahnung, was meinst du, Pizza Salami, Webshop, irgendwie was mal ein bisschen klar machen, ja?
Gerne auch bei der Pizza. Also eine Pizza, da ich krieg schon wieder Hunger.
Das tut mir leid.
Machen wir es mal bei der Pizza, alles gut. Ja. Da kann ja auch so gerne nachvollziehen. Also Basismerkmale, das sind die Merkmale, die man gar nicht so bewusst wird, sind eher die implizite Erwartung. Ja? Mhm. Also das sind die Merkmale, die erst dann bewusst werden, wenn sie nicht da sind. Also bei einer Pizza, wenn man im Restaurant ist, man kriegt seine Pizza und die wird einem hingestellt und es fehlt Messer und Gabel oder eine Serviette.
Ja.
Und sagt man sich, oh, wieso fehlen die denn jetzt?
Ja.
Und in dem Moment geht die Zufriedenheit in den Keller.
Ja. Ja.
Wenn jetzt aber ein Messer und Gabel da liegt und eine Serviette, dann liegen die halt da und man sagt, ja, ist ja klar, das erwarte ich ja sowieso. Also sagt man noch nicht mal, das fällt einem eben noch nicht mal auf. Aber das ist ein klassisches Basismerkmal und das sind sehr, sehr gefährliche Merkmale, im Sinne von, die einem auf die Füße fallen.
Ja.
Wenn man die nämlich vergisst.
Das stimmt.
Ja. Und die zu den Leistungsmerkmalen, das ist eher so in die Rubrik, da sage ich immer, viel hilft viel. Ja, also die dann, zum Beispiel die Zufriedenheit steigert sich quasi im gleichen Maße wie die Ausmaß der Erfüllung. Das heißt, bei einer Pizza Salami ist das Gefühl, wenn die größer ist als er gedacht, ne, nicht so eine 30 Zentimeter, sondern so eine 45 Zentimeter Pizza.
So, mit, wow, sehr viel
Salami
Teller
drauf. Mhm. Genau, mit sehr viel Salami drauf und so genau, so hauchdünn und so zart, wie man es gerne hätte, dann sagt man sich, wow, super, finde ich toll. Mhm. Ja, wenn es ein bisschen kleiner ist, dann sagt man sich, okay, ja, aber da ist dann schon die Zufriedenheit nicht mehr ganz so doll, aber das fällt trotzdem in die Rubrik Leistungsmerkmal.
Ja.
Begeisterung bei einer Pizza Salami. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber also was mich begeistern würde, ist, wenn das nicht nur eine schnöde, einfache Salami ist, sondern vielleicht eine ganz spezielle, besondere Salami, so eine bestimmte Ecke kommt und auch der Käse kein Analogkäse ist, sondern wirklich super leckerer Käse ist, wo ich sage, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, das sind so eine Leistungssteigerung, die zu einem überproportionalen Nutzen führt, ein Erlebnis. Ja, das ist so ein Wohlfühlerlebnis, wo man wirklich jemanden damit begeistert, weil man nicht einfach das macht, was man erwartet, sondern eine Schippe höher springt.
Ja, ja, also eine Pizza, die dann, ach Gott, ich kriege auch gerade Hunger, tut mir leid, alle Zuhörer, aber tatsächlich, wo man dann sieht, so, wow, die ist wirklich hier Steinofen handgeklöppelt und so weiter, ne? Und jede Pizza hat eine andere, ist ein bisschen anders rund als andere so richtig mit Liebe und da ist ein Gewürz drauf, Gaumenexplosion, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Hat natürlich mein Pizzalieferant am nächsten Tag echt ein Problem, weil ab jetzt steigert sich natürlich auch natürlich meine Erwartung an Salami-Pizza grundsätzlich. Mal, ne? Für alle anderen. Genau. Diese Leistungsmerkmale, die finde ich ganz spannend. Leistungsmerkmale und Basismerkmale. Also wie unterscheidet man das? Kann das mal sein, dass das für den einen Leistungsmerkmal ist, ist für den anderen ein Basismerkmal und umgekehrt? Gibt es da oft Verwechslungen?
Sicherlich. Okay. Also eine Kundenzufriedenheit ist ja erstmal per se was Subjektives.
Richtig.
Ne, und damit Individuelles. Und was der eine irgendwie mag, mag der andere noch lange nicht. Mhm. Insofern ist das, macht die Sache nicht gerade leichter. Mhm. Aber das Modell hat ja auch den Anspruch, jetzt nicht individuell anwendbar zu sein, sondern Kundengruppen. Ja. Zielgruppen. Also gerade bei der Produktentwicklung ist das Kanu-Modell eben deswegen so entscheidend. Ein Produkt entwickelt man in der Regel oder sehr oft eben für eine Gruppe von mehrere Menschen, die es dann auch kaufen sollen. Und dann versucht man natürlich so der Gruppe von Menschen so eine Art gewisse Eigenschaften zu geben und ähnlich, dass sie auf die gleichen Dinge dann reagieren als Basis- oder Leistungsmerkmal.
Ja.
Insofern, ja, man muss da sehr fein unterscheiden.
Ich denke gerade so an meine Anfangszeit mit NAV, Navision, ne, damals noch. Das war so 2004, 2005. Da habe ich wirklich Standing Ovations in Präsentation gekriegt, weil ich gesagt habe, gucken Sie mal, und wenn Sie hier klicken oben auf den Excel-Button, ja, dann geht die ganze Liste, die Sie hier gerade zusammengefiltert haben, 1:1 nach Excel. Das war Begeisterung pur. Heute ist das, glaube ich, eine Basisanforderung, ne? Ja. Also im Wandel der Zeit auch, ne?
Das ist die Krux überhaupt. Ja, das ist das in dem Modell gar nicht so direkt abgebildet, aber in diesem Modell ist auch so ein Lifecycle einer Funktion oder einer Eigenschaft. Also was eben damals bei dir so Begeisterungsstürme ausgelöst hat,
das war schön.
Über die Jahre verändert sich das.
Ja.
Irgendwann wird es zu einer Leistungsfunktionalität, das machen ja alle, okay, dann hat man vielleicht einen spezielleren Excel-Export oder auch noch einen CSV-Export oder auch noch als PDF, ne, so viele Varianten. Mhm. Und irgendwann wird das ein Basismerkmal, so dass man dass du wahrscheinlich dann in so einer Präsentation dieses Feature gar nicht bewirbst, weil es dir sogar peinlich ist.
Richtig.
Weil der andere sagt, wie, ja, ist doch klar, dass da ein Excel-Export ist, wieso erwähnen Sie das? Ne? Also das ist so, die Entwicklung über die Jahre ist natürlich unterschiedlich schnell, hängt vom Feature ab, aber man muss wissen, was mal ein Begeisterungsmerkmal war, wird über kurz oder lang ein Leistungsmerkmal und endet als Basismerkmal. Das ist die Krux, alles endet im Basismerkmal. Und die Basismerkmale zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie bei Nichterfüllung sehr, sehr negative Wirkung haben, sehr große Enttäuschung haben, fehlende Akzeptanz, Ablehnung. Dann gehe ich zur Konkurrenz.
Ja, das ist ja, da kannst du vorher, also das hat mein Berater zu mir gesagt, fand ich sehr, sehr treffend, was man vorher so in liebevoller Kleinarbeit an Begeisterung und aufgebaut hat, einen Kunden zu einem Fan von seiner neuen Software gemacht hat oder so, das kann man mit sowas, mit dem Hintern innerhalb von einer Sekunde umschmeißen, ne, wenn die Enttäuschung beim Basismerkmal so groß ist. Aber das ist auch wirklich die Krux, ne? So dieses, wieso, ich habe gedacht, das ist mit drin. Ja, nee, ich habe gedacht, das können Sie, dass das nicht mit drin ist. Wie kriegt man denn das in Projekten hin, das abzuchecken, dass auch, dass die Basis geschaffen ist, dass die Erwartungshaltung in der Basis erfüllt wird, wenn es doch eigentlich erst knallt, wenn man weiß, wenn man es merkt, dass es nicht da ist. Weißt du, was ich meine?
Genau, also ich bin deswegen so ein Fan von diesem Modell, weil ich sehr, sehr oft am Ende meines Projektes dann sehr enttäuscht wurde von mir. Von der fehlenden Erfüllung, den Kunden glücklich zu machen. Dass der eben gesagt hat, wieso geht das denn jetzt nicht? Ich dachte, es ist klar, dass das so ist. Und gefüllt mit, muss ich Ihnen das sagen? Ne, oder kommen Sie selber drauf? Ne? Das war natürlich ein bisschen provokativ. Und dann frage ich mich, muss ich da selber drauf kommen oder nicht? Und warum eigentlich? Und damit es am Ende eben einem nicht auf die Füße fällt, muss man es am Anfang ansprechen, ganz klar. Ich mache das bei der Anforderungserhebung, ja, wo dem Kunden natürlich sehr oft die Features einfallen, die er gerne hätte und auch Ausbaustufen, also Leistungsmerkmale und Begeisterungsmerkmale werden da immer genannt. Und die Basismerkmale eigentlich immer vergessen. Das ist irgendwo in der Natur des Menschen, aber wenn man das weiß, dann kann man damit ja umgehen. Und wir machen da erstmal sehr bewusst gerade die Workshops mit den Kunden, dass wir ihnen von vornherein von diesem Kanon-Modell schon mal erzählen. Nicht erstmal bewusst machen, dass es sowas gibt, wie Basismerkmale, die erfüllt sein sollen. Und man mit dem Kunden mal drüber redet, in welcher Ausbaustufe sie denn erfüllt sein müssen oder nicht. Und damit von Anfang an schon dieses Thema adressiert, dass gewisse Dinge, die da sein müssen, auch gewisse Gelder kosten.
Ja, das ist das so. Also wenn man, das finde ich eine coole Sache, weil den Kunden mit einbeziehen in dieses Thema. Ist es denn so, wenn sich ein Kunde mit dem Kanon-Modell denn auch beschäftigt, denn auch ein bisschen selber drüber nachdenkt, warte mal, das könnte ein Basismerkmal sein. Ich nenne es jetzt mal, was vorher ohne dieses Bewusstmachen, dass wir mit dem Kanon-Modell arbeiten, gar nicht passiert wäre.
Also auf jeden Fall. Also eine bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen. Sie auch zu klassifizieren. Also das Modell dient ja der Klassifikation und sich bewusst machen, wo die Unterschiede sind in unterschiedlichen Anforderungen. Also in welche Kategorie das fällt. Ja, damit man eben nicht mehr Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern genau weiß, hier ist mein Set von Begeisterungsfunktionen, hier ist mein Set von Leistungsfunktionen und hier ist mein Set von sogenannten Basismerkmalen, die ich gerne hätte. Und dann kann man natürlich im Workshop, im Dialog, in vielen anderen Möglichkeiten über die Ausbaustufe kommen. Also sowas Triviales wie eine Suche. Ja, ein Suchfeld, egal wo, in welcher Software, ein Suchfeld. Ein Suchfeld, da sollte man was eintippen und dann soll natürlich ein Ergebnis gefunden werden. So, das ist erstmal irgendwie ganz klar, aber heutzutage denken viele bei einem Suchfeld an Google, also heute erst recht, vor 10 Jahren schon.
Stimmt.
Weil ein Suchfeld ist so trivial, so ein einfaches Feld und da ist so viel Magie hinter, so viel Magic, ja, mit Autocompletion, mit nachher Änderungen im Sinne von, meinten Sie vielleicht das, ne? So Rechtschreibfehler korrigieren, etc. pp. Und ein Ranking nach Relevanz, da ist so viel Voodoo hinter, was hinter eine Suche manchmal da rein interpretiert wird.
Ja, bei Suche kann ich auch, das ist wunderbar, das ist ein schönes Beispiel, wie sich Software, so meine Dynamics-Software auch im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Ganz früher musste man konkret sagen, in welcher Spalte suche ich. Suche ich hier nach Namen oder nach Adresse oder sonst irgendwie was. Das ist nicht mehr State of the Art. Heutzutage erwartet man, wenn über einer Liste von Kunden, von Posten, von ich weiß nicht was Artikeln ein Suchfeld ist, dann erwartet der Kunde, der Anwender, egal was ich da oben eintippe, es wird gesucht in allem, was hier steht, egal ob in der Nummer, in der Straße, in der Beschreibung. Ne? Das ist genau. Mhm.
Genau, und warum erwartet er das oder sie das?
Ja, weil Google das so macht.
Ja, Google ist natürlich echt ein ganz, ganz, ganz brutaler Challenge. Ne? Aber nein, die Erwartungshaltung kommt deswegen, weil er natürlich sagt, das machen doch alle.
Richtig.
Das ist eben der Stand der Technik. Ja, der Stand der Technik, das ist sogar ein Problem, also kein Problem, aber das werden teilweise, also oft sogar Probleme vor Gericht gelöst.
Ja.
Ja, das ist so, da gibt es so Sachen, wenn die Vertragsparteien sich nicht konkret geeinigt haben, was ein Programm zu leisten hat, schuldet der Dienstleister quasi die Berücksichtigung der Stand der Technik bei mittlerem Ausführungsstand. So, das ist so ein bisschen so Gerichtsspeech, das heißt,
furchtbar.
Man muss als Dienstleister, also ich oder auch meine Firma, ein Stand der Technik berücksichtigen. Und das sind diese Basismerkmale, ist der Stand der Technik, weil es eben alle machen. Denn der Stand der Technik, hatten gerade gesagt, der ist in keinem Gesetz drin, der wird immer regelmäßig festgestellt. Ein Richter kann ihn nicht feststellen, deswegen gibt es Heerscharen von Gutachtern, die damit gut Geld verdienen und unterwegs gehen, um den Stand der Technik zu ermitteln. Wie macht sie Konkurrenz? Wie machen es die? Und wenn man dann zur Erkenntnis kommt, dass 70-80% aller Anwendungen, die heute so benutzt werden, so eine Suche haben, die du gerade beschrieben hast, dann fällt das in den Stand der Technik und dann muss das ein Dienstleister auch liefern. Aber man möchte ja nicht bis vors Gericht kommen. Nee. Insofern so früh wie möglich das berücksichtigen, das sensibilisieren, das diskutieren und das Modell hilft dabei. Sehr mannigfaltig. Also es hat sogar noch weitere tolle Wirkungen, die ich mal skizzieren möchte. Denn eine Funktionalität hat ja verschiedenste Ausbaustufen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist ganz klar, Stichwort Suche. Ne? Fangen wir an, so von der banalen Suche hat verschiedenste Ausbaustufen, bis man irgendwann mal auf der höchsten Ausbaustufe einer Google-Suche entspricht. Aber um dahin zu kommen, welches ist denn jetzt die richtige für den Kunden? Ne? Muss er das immer an seinem Nutzen, an seinem Zufriedenheit messen. Und die sogenannten Begeisterungsfunktionen, die ganz klar und offensichtlich sind. Die Begeisterungsfunktionen haben eine andere interessante Eigenschaft, dass schon bei einer minimalen Umsetzung, einer minimalen Realisierung eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit entsteht. Das heißt, man muss eine Begeisterungsfunktion gar nicht in der letzten Ausbaustufe umsetzen, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Ja, das heißt, man kann sich dort manchmal nicht an den 100%, sondern vielleicht an 30%, 40%, 50% orientieren und damit Kosten sparen oder Geld sparen, um andere Funktionen umzusetzen, wie zum Beispiel Basisfunktionalitäten, die einem dann so auf die Füße fallen, dass man den Kunden verlieren kann. Also das heißt auch die Jonglage, wie gehe ich um, wie schnitze ich mir mein Produkt, kann man auch mal sagen, mein MVP, MMP, da hilft einem Kanu auch. Also insofern ist das eigentlich ein Kernmodell beim Produktmanagement. Ich habe das nicht studiert, aber ich könnte wetten, dass alle Produktmanagerinnen sagen, ja, stimmt, das kennen wir auch, das machen wir auch so, ist doch ganz klar. Mir war es halt nicht klar, jetzt ist es mir klar, jetzt bin ich glücklich.
Und ja, ich bin auch total glücklich. Also ich bin so happy. Produkte schneidern mit Hilfe des Kanu-Modells. Hilft, spart Zeit, spart Geld, super. Fokus auf Begeisterungsanforderungen. Klasse.
Es gibt natürlich auch noch ein anderes, andere Herausforderung, also dass den Schmerz, den ich erfahren habe, warum ich dann irgendwann Kanu so toll fand, der ist ja schon lange, also der fing schon vor langer, langer Zeit an, mal immer wieder. Also klar, man macht Fehler und lernt daraus. Ich verorte das auch an den Art der Projekten, die wir umgesetzt haben. Früher waren es die sogenannten Festpreisprojekte, ja, die manche dann als Wasserfall auch bezeichnen, dass man alles durchplant,
ja,
dann alles genauso macht und am Ende total glücklich ist, nur der Kunde nicht, weil dann doch die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Je später man feststellt, dass der Kunde vielleicht unglücklich wird, desto teurer ist es ja.
Richtig.
So, und was haben wir dann für eine tolle Antwort eigentlich aus unserem Hause Aquinet? Das ist das agile Vorgehen. Ja, in Iterationen früh Feedback zu haben, da kann man so schnell und so einfach feststellen, was einen Kunden begeistert, was einem Kunden missfällt, weil es fehlt. Also ja, zum Steuern, auch in einem agilen Projekt, ist KANU auch essentiell. Bloß das Vorgehen macht es einem ein bisschen leichter, um den Schmerz geringer zu halten, weil man eben sich ständig immer wieder an den Kundenerwartungen misst und ihn im Laufe eines Sprints oder von zwei Sprints gar nicht so sehr enttäuschen kann, wie als wenn das Projekt 2-3 Jahre läuft.
Ja, ja, genau. Aber dann ist ja auch tatsächlich, und das ist ja unabhängig auch von Software, es ist ja auch für andere Produkte oder was auch immer geeignet, tatsächlich in diesen Sprints, möglichst im ersten Sprint schon mal ordentlich Begeisterung reinfließen zu lassen. Besser kann so ein Projekt nicht starten. Tatsächlich, wie du sagst, oh Gott, ja, so nach wir schließen uns jetzt 3 Monate ein, rufen Sie uns nicht an, wir sagen Ihnen, wenn die Software, die Sie bestellt haben, fertig ist. So, und dann zeigen wir sie Ihnen. Nein, so machen wir das heute nicht. Nein.
Nee, also so machen wir es zum Glück wirklich nicht mehr. Also nee. Da gehen ja unsere Kunden ja auch schon mit. Ne? Also auch der Wandel am Markt hin zu doch agilen Vorgehen, das immer zu spüren und den begrüßen wir auch. Bedeutet aber natürlich nicht weniger, dass man nicht auf KANU verzichten kann. Also ja, KANU muss man nach wie vor berücksichtigen und das hilft dann dem Product Owner beim Backlog Refinement, um das mal jetzt auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Auch da hilft KANU. Nur, dass das halt quasi noch leichter ist, die Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Ja. Also ich sag ja, Kundenglücklichkeitsmach Wunderwaffe.
Kundenglücklichkeitsmach Wunderwaffe.
Ja, finde ich. Also.
Ja, also und das ist auch das Schöne an diesem Modell. Ja, es ist so einfach es ist und so klar im Einzelfall sagt, das passt nicht. Aber so einfach es ist, es hat so viel Wirkung. Man kann damit so viel erreichen. Ja, so ein einfaches Modell mit so viel Outcome.
Ja.
Das macht's so schön. Also finde ich und auch so einfach erklärbar mit der Pizza zum Beispiel. Ja, das versteht sogar mein Vater und kann auch über der Ebene dann sogar sagen, Mensch, ja, das ist das Feature und das ist das Feature und das mit der Stoffserviette hätte gar nicht gebraucht als Begeisterung, ja, weil das war irgendwie too much, muss nicht sein und die Kerze, die brennt eigentlich auch nicht, weil es war irgendwie am Tag und ich war ja alleine essen und gar nicht romantisch. Ja, während wenn man in einem teuren Restaurant ist und dann mit seiner Angetrauten dann isst, dann ist so eine fehlende brennende Kerze, dann das merkt man dann schon.
Da bist du bei Zielgruppen. Da sind wir wieder bei Zielgruppen auch, ne?
Ja.
Romantisches und, Pärchen versus Mutti und Fadi allein im Restaurant, ne? Das ja, ist also zum Mittagstisch. Stimmt.
Es gibt also ein Restaurant bei uns hier, gleich an der Geschäftsstelle Berlin. Das hat zur Mittagszeit, Mittagstisch, natürlich andere Speisen, aber auch Papierservietten und keine Kerzen und keine Weingläser. Abends dann, wo man dann reservieren muss, da sind brennende Kerzen, Weingläser, Stoffservietten, ganz anderes Licht, ganz andere Karte.
Andere Zielgruppe.
Andere Zielgruppe.
Genau, richtig. Ja, ja.
Ja, wenn man weiß, was die Zielgruppe glücklich macht, die machen wahrscheinlich auch KANU, ohne es zu wissen.
Ja, ja, ja. Bei ERP-Projekten kann ich einfach nur sagen, wenn ich vor beispielsweise Vertrieblern stehe und ERP vorstelle oder sowas, ja, dann ist das eine andere, also die begeistere ich anders als die FIBO-Truppe. Ja, die einen sagen dann, oh Gott, lahm, Hesselmeier, lahm, ernsthaft, und die anderen, die flippen total aus vor Freude. Das ist schon so tatsächlich zielgruppenspezifisch. Wir waren ja dabei, wie du KANU dann auch tatsächlich mit in die Produktentwicklung oder in die Projekte mit einbeziehst. Also du informierst den Kunden darüber, dass du mit KANU arbeitest. Das sensibilisiert, das ist cool. Dann arbeitet ihr gemeinsam mit diesem Modell. oder mit Hilfe dieses Modells. Hast du da noch irgendwie, weiß ich nicht, schwörst du auf Checklisten, auf in der Anforderungsaufnahme wird dann auch mit den Begrifflichkeiten gearbeitet, also hinter bestimmte Anforderungen dann gesagt, das ist eine Begeisterungsanforderung, das ist oder wie ist das? Oder arbeitest du vielleicht sogar mit Flipchart-Karten, keine Ahnung, schreiben Sie mal auf, grün für Begeisterung und rot für Basisanforderungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da so ein bisschen, so ein paar Lifehacks zum Schluss?
Also habe ich, also um die jetzt mal genau auf diese Frage zu antworten, also Checklisten haben ja immer so was Trügerisches, was Gefährliches an sich. Ne? Also eine Checkliste im Flugzeug ist es unglaublich wichtig. Und dann bin ich auch immer froh, wenn dann der Pilot sagt, Cross-Check complete und es dann startet.
Ja.
Bei dem Thema Erwartungshaltung bei einer Software, die noch gar nicht da ist und so, das ist dann schon so fluffig. Also wir gehen sehr grob mit Checklisten vor. Ne? Wir haben eine gewisse Struktur, wo wir den Kunden natürlich bestimmte Bereiche abfragen rund um Security oder Usability, wo wir dann, damit wir überhaupt erstmal nichts vergessen, ja, auf der Ebene, aber dann natürlich im Detail immer wieder hingehen, welche Erwartungen haben Sie, was soll es können, was soll es nicht können. Mhm. Da machen wir das gerne im Workshop-Format natürlich, mit Post-its, ja, in Zeiten wie diesen mit Miro und Co.
Ja, klar.
Ja, das klappt auch immer besser und es ist wirklich da, auch die Kunden spielen da irgendwie komplett mit. Sodass wir anhand von groben Checklisten, wie wir durch Projekte durchgehen, das betrifft ja nicht nur die Funktionen in einer Software, die entwickelt wird, sondern das Gleiche benutzen wir auch, Stichwort Kano-Modell, bei der Projektzusammenarbeit.
Ja.
Ja. Also wie wir mit dem Kunden zusammenarbeiten. Ja, also sowas wie Controlling und Reporting und Meetings und wer macht was und wie. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Erwartungen, die der Kunde hat. Mhm. Und da gibt es genauso Basis-Features, die man dummerweise vergisst, wenn man nicht drüber spricht. Und darüber dann in diesen bewussten Auseinandersetzungen mit dem Kunden dann immer eins nach dem anderen klärt und dann sagt, okay, dann machen wir das so, so und so. Und dann gehe ich natürlich nicht in die Diskussion und sage, das ist ja nur ein Begeisterungsfeature, das muss man nicht machen. Sondern wir halten es fest und sagen, ja, es ist ein Begeisterungsfeature. Und dann ist es uns klar, was sie damit bezwecken. Ja. Und wir haben ein Projekthandbuch-Vorlage, grob so eine Art Kopiervorlage, die einem dabei hilft. Aber unsere Vielfalt an Projekten und die Vielfalt an Branchen, die wir haben, also wir Berliner vor allem, wir sind ja sehr branchenoffen. Wir suchen das fehlende Puzzlestück und das gibt es gefühlt überall, in jeder Branche. Deswegen sind wir da sehr, sehr grob unterwegs und eher weit weg von Checklisten. Also da ist eine Menge Erfahrung bei und Methodik. Und wenn die Methodik klar ist, zum Beispiel im Kano, dann kommt der Kunde, spielt dann gleich von alleine mit. Ja, der fühlt sich dann sogar enabled, ja, also ermöglicht, selber seine Wünsche viel besser und klarer äußern zu können.
Ja.
Und sagen zu können, aber das ist ganz besonders wichtig, sonst sind die und die böse. Oder das Feature, ja, das müssen wir gar nicht so exorbitant toll machen, da reicht's vielleicht, wenn man nur das und das macht. Ja. Ja, also er selber hat da Entscheidungsmöglichkeiten, um eine gute Entscheidung zu treffen und nicht alles als immer ganz besonders wichtig zu titulieren. Also das ist ja auch so die Krux in der Zusammenarbeit, dass man klar nicht alles machen kann, ist einfach viel zu teuer. Aber Richtig. Was lässt man weg?
Und, genau, mit und welcher Auswirkung?
Jedes Weglassen ist schmerzhaft. Mhm. Und da den geringsten Schmerz hinzukriegen, da hilft zum Beispiel auch Kano. Man sagt, ja, das lassen wir weg, weil wir haben es ja begründet und das so und so weiter. Dann hat man ein gutes Gefühl dabei, was wegzulassen. Das ist auch eine Kunst. Mhm. Also Kano ist mächtig und ich kann nicht ohne.
Also wirklich wunderbar, genau. Du mit der Tech Edge Spray, genau, also ihr fangt ja quasi auf der grünen Wiese so ein bisschen an. Ich habe ja wenigstens schon ein Produkt wie ein CRM, Dynamics CRM, Dynamics ERP, eine Power BI, die in der Basis da ist. Kann das Kano aber auch wunderbar, wunderbar nutzen, schon in der Vertriebsphase. Das ist auch super. Also ich habe es vor kurzem erst tatsächlich wirklich kennengelernt, dieses Modell instinktiv intuitiv, glaube ich, jeder, der so im Produktprojektgeschäft ist, der wird sagen, ah ja, das eine oder andere, das mache ich ja schon so oder so ähnlich. Aber dieses Kanu-Modell, das, also seitdem du mir das an die Hand gegeben hast, unabsichtlich, seitdem bin ich super glücklich, und das wollte ich hiermit auch unseren Zuhörern rüberbringen. Leute, da gibt's etwas, ja, da gibt's etwas, so ein Baustein, den könnt ihr benutzen. Der ist super. Tassilo, vielen tausend Dank. Also den einen oder anderen, den wir jetzt begeistert haben, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club. Die Leute, die noch Fragen haben, die sollen uns einfach fragen, oder? Dafür sind wir da, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem Mut zu haben, es einfach mal zu probieren.
Ja, ja. Ja?
Also man kann es ja auch bei kleineren Projekten machen oder einfach mal üben, wenn man abends essen geht. Zu identifizieren im Restaurant, was dann so alles so ist, dann kriegt man schon mal, hat man schon mal vielleicht eine kleine Hürde verloren, und man, es macht Spaß, ja.
Total, total, genau. Und du bist auch bei LinkedIn und auch verlinkt jetzt hier unter dem Podcast. Also wenn man Fragen an dich hat, an mich, kann man sowieso immer fragen, aber dich darf man dazu auch fragen, weil, wie man merkt, Tassilo ist mein persönlicher Kanu-Experte. Klasse, ich danke dir tausendmal. Ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Noch eine Sache, und zwar, liebe Zuhörer, wenn ihr Themenwünsche habt, was hier mal so in den Podcasts gehört, eurer Meinung nach, schreibt mir. Also ihr dürft euch auch was wünschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir nur immer was wünschen darf, ne? Also da freue ich mich auch gerne über Themenvorschläge. Ich bedanke mich bei Tassilo, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich wünsche allen, wo auch immer am Tag ihr jetzt gerade seid, einen zauberhaften Resttag, Abend, Morgen, was auch immer, Wochenende. Tschüss.
Ja, tschüss. Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank an liebe Zuschauer, und auf viele begeisterte Kunden.
Yeah. Ja? Kanu raus. Ciao.
Okay. Ciao.
Tschüss.